Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ich glaube, kreative Menschen treibt es immer wieder um, irgendwelche Dinge zu machen und Werkzeug zu schaffen, mit dem man dann was tun kann. Da ist der Funke doch nochmal schneller übergesprungen und das ist was, das mich total umtreibt.
Man soll das Eisen ja bekanntlich schmieden, solange es heiß ist. Genau das macht mein heutiger Gast Kai Greb. Tagsüber feilt er als Director Strategic Consulting bei Avance an Vertriebs- und Marketingkonzepten und abends und an den Wochenenden an handgefertigten Messern. Was verbindet Strategie und Handwerk? Was macht ein gutes Messer wirklich aus? Das finden wir heute heraus gemeinsam mit ihm und ich bin schon gespannt. Hi Kai, ich freue mich, dass es klappt und du da bist.
Hi Johannes, danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich auch total.
Ja Kai, ne? Ich habe es ja schon gesagt, tagsüber bist du wo ganz anders unterwegs, im strategischen Consulting bei Advance und am Wochenende und abends bist du Messerschmied. Wie kam es eigentlich zu dieser ungewöhnlichen Kombination?
Ich glaube, kreative Menschen treibt es immer wieder um, irgendwelche Dinge zu machen. Und ich habe was gesucht, was mir zu diesem doch sehr theoretischen Alltag Ausgleich bietet. Und ich habe früher ganz viel gemalt und gezeichnet, also daher auch so mein Designstudium, das ich irgendwann mal gemacht hatte. Aber es ist doch anders, wenn man ein fertiges Bild hat und es irgendwo an die Wand hängt und es da dann rumhängt, was auch schön ist. Aber ein Werkzeug zu schaffen, mit dem man dann was tun kann, da ist der Funke doch nochmal schneller übergesprungen. Und das ist was, das mich total umtreibt. Dinge zu schaffen, mit denen man dann wieder was schaffen kann und sich drüber zu freuen. Es ist total sportlich, also sehr, sehr anstrengend. Also ein richtig, richtig guter Ausgleich.
Ja, also ein Ausgleich, aber gibt es vielleicht auch so ein paar Parallelen zwischen deiner Arbeit in der Unternehmensberatung und dem Messermachen? Braucht es da auch einen guten Plan, damit nachher was Gescheites dabei rauskommt?
Ja, man muss schon wissen, wo man hin will. Also nur drauf losarbeiten, ohne irgendwie einen Plan, kann schon was rauskommen, aber in den meisten Fällen sind es ja doch auch Auftragsarbeiten und da haben die Leute schon auch Vorstellungen, in welche Richtung es gehen soll, also so eine grobe zumindest, also das machen wir in Gesprächen immer vorweg, was denn der Plan ist und was es denn für Aufgaben lösen soll, genauso wie im strategischen Marketing oder in der strategischen Beratung gibt es ja auch Problemstellungen, die gelöst werden sollen und beim Messermachen geht es darum, wenn jemand sagt, ich will ein Messer, das alles kann oder ich will ein Messer, das besonders geringen Schnittwiderstand hat oder ich will ein Messer, mit dem ich mit einem Zug einen großen Laib Brot durchschneiden kann, dass die Schnittkante möglichst sauber wird, ist das natürlich eine andere Anforderung, da brauche ich eine andere Idee dazu. Wenn jemand sagt, er will seine Reichweite erhöhen oder seine Kunden sind unzufrieden oder, muss man auch einen Plan und eine Idee entwickeln. Und das ist auch das, was mich in beiden Fällen super umtreibt oder was ich total spannend finde, dass auch wenn die Dinge anfangs erstmal sehr ähnlich klingen, dass es dann doch immer irgendwie eine andere Herangehensweise oder eine kleine Varianz von irgendwas gibt, die man zu beachten hat, sodass es auch nie das Gleiche ist in beiden Fällen.
Wie reagieren denn die Kollegen oder vielleicht auch Kunden, wenn sie mitkriegen, was du so privat machst? Haben sie dann Angst, dass du vielleicht das richtige Messer mal mitbringst?
Nee, Angst hatte bisher keiner. Also eher hat man da auch bei ganz vielen so die Sehnsucht gespürt, dass aus diesem Digitalen und Theoretischen heraus, also mal was Echtes wieder zu machen, was Rustikales irgendwie mit dem großen Hammer irgendwo drauf zu hauen oder ja, das ist was Anfassbares, was auch sehr, sehr Nachhaltiges und was Dauerhaftes und nicht durchs nächste Update Veränderte ist, sondern was man auch in ein paar Jahren nochmal rausziehen kann und vielleicht immer noch stolz drauf sein kann.
Mhm. Und was war jetzt bei dir so der Moment? Du hast gesagt, natürlich hast du nach einem Ausgleich gesucht, vorher kreativ gemalt, gezeichnet, auch durch das Studium. Aber was war jetzt so der Moment, dass du plötzlich gesagt hast, ich will zukünftig Messer schmieden?
Das war gar nicht so der Moment. Ich habe mit einem sehr, sehr guten Kumpel, mit dem zusammen einen Kurs gemacht, einen Schmiedekurs, wo wir gesagt haben, da gehen wir mal ein Wochenende hin, machen wir Männerwochenende, machen wir einen schönen Ausflug. Das war auch großartig. Also da einfach den Stahl zu erhitzen, auf den Stahl draufzuhauen, abends Brot fertig zu sein und was geschafft zu haben, da ist wirklich der Funke übergesprungen, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß ganz sicher, das habe ich nicht zum letzten Mal gemacht. Da war es noch nicht klar, dass ich mir versuche, das alles zu Hause einzurichten. Das ist dann, kam dann sukzessiv, so dass man sich das erste Equipment kauft, also so ein Amboss und irgendwas zum Heißmachen, irgendwas zum Draufhauen. Und ja, das ging, hat anfangs erst was gedauert, bis da die ganzen Sachen da waren. Aber es hat nie aufgehört und es ist auch, Equipment wächst weiter. Und klar, wenn man das erste schmiedet, das ist noch eine sehr, sehr grobe Angelegenheit. Also da ist noch nichts mit einem feinen Schnitt, eine Karotte zu schneiden, ohne dass sie knackt. Also so, es war eher, das erste, was ich gemacht hatte, war wie eine Axt. Also der Apfel ist geplatzt, bevor ich ihn geschnitten hatte, weil die Schneide so dick war. Ja, und dann merkt man einfach, was hängt, wo fehlt's noch, was kann ich optimieren. Dann kommt man mit seinem Equipment an die Grenzen. Dann will man da aufrüsten. Dann kriegt man das nächste Rabbit Hole, wo man abtauchen kann. Und also das Verrückte ist bei diesen Messern, eigentlich ist es ein Stück Blech mit einer scharfen Kante und irgendwas wie ein Stück Holz zum Festhalten. Also so ganz reduziert gesagt. Und wenn man dann damit anfängt, dann geht's halt los und dann gibt's 1000 Möglichkeiten, die man optimieren, verbessern, verändern, anpassen, weiterentwickeln, neu probieren kann. Es ist völlig irre.
Ja, jetzt hast du gesagt, ein Schmiedekurs, ne? Das ist natürlich ja. So mal der Anfang. Wie hast du denn dir sonst noch das Schmieden beigebracht? Gab es da noch weitere Kurse oder eher Learning by Doing oder Learning auch aus Fehlern? Und vielleicht hast du ja auch Vorbilder gehabt, wo du gesagt hast, wow, in die Richtung will ich auch mal ein Messer schmieden können wie Schmied XYZ.
Ja, klar. Also natürlich ganz viel YouTube geguckt, ganz viel Instagram geschaut. Also auf Insta, wie sehen die denn aus? Auf YouTube, wie machen die das denn? Anfangs habe ich mir von einem Hufschmied stumpfe Hufraspeln gekauft. Einfach, dass ich viel Metall habe, auf das ich draufhauen kann, was vom Rohling her dem Messer, also vom Ausgangsmaterial, dem Messerausgangsmaterial entspricht. Weil ein Amboss ist im Prinzip nur eine gerade Fläche mit ein paar Kanten. Und ein Hammer ist praktisch das Gegenstück. So, wie muss ich meinen Stahl jetzt da hinhalten und wie muss ich draufhauen, dass der Stahl sich so bewegt, wie ich das gerne hätte, dass mir der heiße Stahl nicht um die Ohren fliegt, weil er verkantet und dann hochkatapultiert wird, dass es von der Dicke ist. Also da sind viele, viele Übungskilometer ins Land gegangen. Und da habe ich natürlich ganz, ganz viele Fehler gemacht. Und das Zeug konnte man auch nicht richtig härten. Also das war viel zu weich, um dann ein Kochmesser draus zu machen. Das heißt, das waren wirklich nur Dinge, die nachher in die Tonne gewandert sind. Aber dann sieht man natürlich Messer online von Leuten, die einen begeistern. Und dann denkt man, okay, ist cool, was der macht. Wie komme ich denn dahin? Also einer ist Benjamin Kammern, ist ein Österreicher. Der macht so schöne Dinge. Und das ist auch etwas, also den finde ich immer noch gut. Ganz viele Dinge, die man anfangs irgendwie so, oh krass, das sieht ja brutal aus, was der macht, finde ich jetzt nicht mehr. Aber Ben Cameron ist echt immer noch dabei geblieben und den finde ich phänomenal gut. Also der schafft das so, eine rustikale Ästhetik mit einer Einfachheit, mit einer cleanen Komponente, mit einer unfassbar hohen Qualität. Also der ist da echt der Qualitätsnerd. Rauszuballern und hat so eine ganz eigene Komponente entwickelt an den Messern, wie er die Griffe mit der Klinge verbindet. Also da hat er ein ganz, ganz eigenes System, das auch nur er so macht und das ist auch aus 100 Metern Entfernung erkennt man seine Messer. Finde ich richtig gut, ja.
Also ist aus Ausgleich Leidenschaft geworden, wenn ich das so höre.
Absolut, also auch kein Ende in Sicht. Also ich jede freie Minute gehe ich in die Werkstatt, wenn die Kinder abends im Bett sind, gehe ich noch raus, Messer härten oder weil es halt nicht laut, also schmieden dann tagsüber, Messer härten dann abends und nachts und so, klar, schauen, wie es da weitergeht und wie die Dinger besser und noch schöner und funktionaler werden.
Genau, aus dem ersten schlechten Messer wurde mittlerweile eben auch deine Messermanufaktur, deine Schmiedemanufaktur, Rocket Knives. Ja. Wie lange gibt's die denn schon und seit wann verkaufst du denn auch dann Messer? Weil, hast ja gesagt, ne, viel Lehrgeld gezahlt und ab irgendeinem Zeitpunkt hast du ja sicherlich dann auch gemerkt, jetzt kann ich sie auch guten Gewissens verkaufen.
Ja, genau. Also verkaufen tue ich sie noch gar nicht so lange, erst seit Ende letzten Jahres. Zuvor ging alles irgendwie im Freundeskreis, Geburtstagsgeschenke. Also da wurden alle ausgestattet, wie man sich's vorstellen kann. genau, aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, die sind von der Qualität so, dass ich mich da überhaupt nicht zu verstecken brauche. Ich war auch vor 2 Wochen war in Österreich eine große Messerausstellung, die hat Martin Huber organisiert. Phänomenal, was der da kurz aus dem Boden gestampft hat. Also es war seine erste Ausstellung und da waren internationale Leute da, ich glaube aus 17 verschiedenen Ländern Aussteller und also ganz, ganz tolle Sachen, aber da brauche ich mich nicht zu verstecken, kann ich mitspielen. Und deshalb, klar, die Dinger werden verkauft, ich brauche neues Equipment, ich brauche mehr Maschinen, kann man irgendwie nie genug haben.
Ja, das stimmt. Also zur Info, ich habe auch zumindest mal schon ein Messer, das zweite Messer, das folgt dann auch demnächst, die ich von dir gekauft habe. Und dann hast du mich da auch so Stück für Stück mitgenommen in der Entstehung. Machst du das dann auch tatsächlich immer so oder war das jetzt so ein bisschen bei mir auch auf Vorbereitung des Podcasts? Nimmst du dann deine Kunden da auch bei der Entstehung mit, dass das auch so ein bisschen die Leidenschaft transportiert wird und auch das Persönliche, weil alle Messer, die du machst, sind ja individuell.
Ja, nee, für mich ist es ganz wichtig, da die Leute mitzunehmen. Also zum einen ist es kein Ding von, ich bestelle das heute und ich bekomme es morgen. Also zum einen ist es, um die Wartezeit zu überbrücken. Und zum anderen sind die Dinger ja auch nicht ganz billig. Das ist praktisch erstmal eine Überwindung, das zu kaufen. Und wenn ich das dann praktisch nur eine Bestellung uns ausliefern würde, dann müsste ich wahnsinnig viel dazu erzählen, was da irgendwie passiert ist, dass da das Verständnis dazu geschaffen wird oder einfach transportiert wird. Und ich finde einfach, wenn ich denjenigen dann da mitnehme und sage, guck mal, das ist dein Stahlpaket, ich mache das zusammen, dann wird es flach geschmiedet, dann vielleicht nochmal neu gestapelt etc., dann hat er zum einen ein besseres Verständnis davon, wie sein Messer aufgebaut ist. Zum anderen sieht man, wie viele Arbeitsschritte da drin stecken und wie viel Aufwand da dahinter steckt. Und ich habe natürlich auch was ich meinen Freunden zeigen kann und kann sagen, guck mal hier, das Messer entsteht gerade, an der und der Stelle ist es, ich freue mich total drauf, kann da in Dialog gehen. Also da hat es viele Komponenten, die ich an der Stelle total gut finde. Und eine Kundin war auch so, die sagte, die hat ein Messer gekauft und die war total überrascht, dass ich den Damast auch selbst schmiede. Also das wusste die gar nicht. Die hat einfach gekauft und bestellt und dachte, ja, sieht cool aus, will ich haben. Und war dann total überrascht und total irritiert und total begeistert. Also ich habe darauf bisher nur positives Feedback bekommen.
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand das auch sehr schön, einfach in diesem Prozess mitgenommen zu werden. Und heute kam per Post das erste Messer an. Und das ist auch so für mich schon auch so ein kleines Event, das auszupacken. Schön in einem schwarzen Tuch drapiert und dann auch noch ein nettes Briefchen dazu. Denn jedes Messer hat seinen eigenen Namen. Und das finde ich natürlich auch ganz klasse, dass man, ja, da merkt man vielleicht, dass du dann so aus dem Marketing kommst, dass das Ganze auch so ein bisschen inszeniert wird. Aber auf alle Fälle finde ich es auch schön, macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen persönlicher und da steckt natürlich dann auch eben ganz schön viel von dir mit drin.
Ja, also den Namen, das sind Unikate. Ich finde auch da steckt so viel Liebe und Herzblut drin, dass sie einfach gesagt haben, die brauchen einen eigenen Namen, nicht irgendwie einen Seriennamen von der gleichen Form etc. Ich finde es auch in der Kommunikation mit den Kunden, die ein neues Messer haben wollen, total spannend, weil der sagt dann zum Beispiel, mir gefällt die Klinge von Candy, das Muster von Elfriede und den Griff hätte ich gern von Rosa. Und dann weiß ich, über welches Messer er spricht. Und so kann man sich auch total gut austauschen, auch im Feedback, wenn Leute mir nach einer gewissen Nutzungszeit schreiben sie mir, ich komme mit Mona total gut recht, ist total gut in der Familie angekommen und integriert. Also es ist was, was den Dialog auch viel, viel einfacher macht. Und ich finde, klar, ein Marketing-Dude hat immer irgendwie so Ideen, die irgendwie so funktionieren. Aber ich finde es auch einfach sehr, sehr angenehm und sehr sympathisch.
Ja, jetzt hast du ja schon beschrieben, wie individuell eigentlich deine Messer sind. Man kann aus unterschiedlichen Komponenten wählen. Da kannst du ja vielleicht auch mal noch ein, zwei Dinge dazu erzählen, was denn quasi individuell auswählbar ist und wie sich so ein Messer bei dir, bei Rocket Knives einfach auch zusammensetzt, damit man da auch einfach mal weiß, was man bei dir bekommen kann, wenn man ein Messer will.
Ja, also im Prinzip kann man sich alles wünschen. Was ich nicht kann, ist Edelstahldamast schmieden. Das funktioniert nicht. Also wir fangen vorne an. Also ich schmiede jede Klinge selbst. Also das ist nicht nur ein Blech gekauft und rausgeschliffen. Ich finde den Schmiedeprozess was ganz Essentielles. Also man kann Texturen erschaffen, dass die Messer nicht glatt sind und dass praktisch der Entstehungsprozess mit im Messer noch sichtbar und spürbar ist. Ich schleife die auch nicht komplett blank, also ich lasse die Sachen auch stehen, sodass man das noch mit sieht. Ich finde es total schön, dass ich ein Stück Stahl habe und das Stahl dann in die Länge und in die Breite treibe und nicht einfach ein größeres Stück Stahl nehme und da was wegschleife, um dann ein kleineres, scharfes Messer zu haben. Es gibt von kleinen Paring-Knives oder so kleine Schälmesserchen bis hin zum knapp 50 Zentimeter langen Brotschwert. die meisten Klingen von mir haben ein Damastmuster, allerdings dann noch dazwischen eine Schneidlage. Also die wenigsten Messer sind reine Damastmesser. Auch da ist es einfach so was Optisches, Ästhetisches für mich, sodass ich einfach sage, ich habe diese feine Zeichnung, diese holzartigen Strukturen teilweise und dann aber im Kontrast dagegen eine ganz klare, plane, glatte Oberfläche, die dann die Schneidlage bildet, sodass ich dann auch da nochmal so ein bisschen Zeichnung und Kontrastunterschiede drin habe. Es können Messer sein, die eher rustikal eingesetzt werden, also auch so ein bisschen für was Gröberes hacken. Das heißt, da brauche ich eine andere Stahlsorte, wie was ich ganz fein, fast rasierklingenartig ausschleife. Manche Messer sollen ein bisschen flexibler sein, also so Filettiermesser, so also von der Stahlauswahl dann zu schauen, was da Sinn macht. Und klar, Griffform etc. theoretisch auch auswählbar. Ich bin gerade im Moment so ein bisschen dabei, so ein paar Sachen, ich will nicht standardisieren sagen, aber ich habe für mich festgestellt, dass wenn alle Messer zu unterschiedlich sind und es kein so kleine Elemente haben, die so den roten Faden bilden, dann wird es so ein bisschen beliebig und austauschbar und das nervt mich gerade so ein bisschen. Das heißt, so ein paar Elemente, also ich habe schon so ich nenne es Signature Groove. Ich persönlich halte mein Messer beispielsweise nicht am Griff fest, sondern ich halte es mit Daumen und Zeigefinger vorn an der Klinge. Und an der Stelle habe ich eine kleine Kuhle eingeschliffen, in die der Daumen reinfasst, weil ich auch das schön finde, dass die Oberfläche nicht ganz glatt ist, sondern dass es da was zum Anfassen, zum dran rumknibbeln gibt. Es hat das die eine Funktion, dann ist ein optisches Element, weil der Damast wird meistens sichtbar, also man muss sich Damast vorstellen, das ist wie ein liegendes Buch und die einzelnen Stahllagen werden sichtbar dadurch, dass vorne der Buchschnitt angeschliffen wird und die einzelnen Seiten sichtbar sind. Bei der Klinge selbst wird es ja von hinten vom Klingenrücken, der ist ein bisschen dicker als vorne die Schneide, hoffentlich, wird es so schräg angeschliffen und dann werden die einzelnen Damastlagen sichtbar. Und an der Stelle von der Kuhle oben für den Daumen wird es in einer anderen Winkel und in einer anderen Art und Weise eingeschliffen, sondern sodass derselbe Damast nochmal anders zeichnet. Und so habe ich nochmal eine andere Zeichnung hervorgebracht. Das heißt, da werden die Lagen einfach steiler durchtrennt als jetzt vom Rücken zur Schneide nach vorne, da sind sie flacher. Das heißt, es ist so ein zum einen ein funktionales, zum anderen ein dekoratives Element. Und ich bin gerade bei die Hacke hinten an der Klinge. Deine hat schon die neue Form. Die habe ich so ein bisschen für mich festgelegt, sodass nicht alles ständig sich verändert, sodass es so ein bisschen eine klarere Linie gibt. Und so ein bisschen mehr Zusammengehörigkeit von den Dingen, was dann auch einem Wiederkäufer heißt, also ich kann man auf einmal ein Set mit 5 Messern bei mir bestellen Oder ich kaufe mir halt jetzt eins und dann irgendwie in 1-2 Jahren vielleicht nochmal eins. Und wenn die dann trotzdem zusammenpassen, weil sich so gewisse Elemente wiederholen, das finde ich total wichtig, dass es da nicht die komplette Willkür wird und so ein kompletter Bauchladen.
Ja, gerade nämlich auch, ich denke mal gerade, was du auch gerade beschrieben hast mit den Damastlagen und mit der Zeichnung, das wird es ja wahrscheinlich sowieso immer individuell sein, weil das kriegst du ja nicht 100% immer identisch hin. Das ist Natur, könnte man sagen, ne? Ja. Handwerk und Natur. Und was da ja dann auch noch mitspielt, was du gemacht hast, wo ich ganz spannend fand, als du mir das geschickt hast, dass das Messer quasi ja in Kaffee gewandert ist. Ja. Also auch wenn noch mal eine Zeichnung mitgekriegt hat. Auch das wird ja sehr wahrscheinlich halt immer mal wieder individuell sein. Und dann finde ich es natürlich sehr gut, wenn es irgendwo so auch, ja, die Merkmale für ein Rocket Knife eben auch gibt. Und das, wie du eben auch beschrieben hast, na, das sieht man schon von Weitem, dass das Messer von dem und dem ist. Mhm. Und dahin willst du dich dann jetzt auch so ein bisschen entwickeln, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also ich anfangs probiert man wahnsinnig viel aus und hat ganz viel verschiedene Dinge, die einem gefallen. Dann gibt's Sachen, die einen interessieren oder die man selbst auch wichtig findet. Die entwickeln sich dann so praktisch zu so Standardelementen. Dann gibt's Sachen im Prozess, die einem leichter fallen. Es gibt Sachen im Prozess, die einem irgendwie schwerer fallen. Und wenn man ganz, ganz, ganz viele Messer macht, dann kommen so ein paar Elemente, die sich einfach anfangen zu wiederholen. So kann man sagen, dass sich durch ganz viel Tun so auch so ein bisschen ein eigener Stil entwickelt. Und da muss man halt irgendwann, oder ich habe für mich entschlossen, dass ich da jetzt so ein bisschen aussortieren will und ein paar Konstante mit reinnehmen. Weil auch für Leute, die von außen drauf schauen, wenn es da keine konstanten Elemente gibt, dann hat man das Gefühl, dass derjenige noch am Probieren ist, was ist denn jetzt eigentlich gut? Und der hat sich noch nicht entschieden, was für ihn der richtige Weg ist oder was für ihn der gute Weg ist oder was kriege ich denn, wenn ich bei Rocket kaufe. Und das war jetzt so, ich habe jetzt mal einen Riesenblumenstrauß aufgemacht und habe jetzt mal so ein paar Elemente für mich rausgepickt. Mal gucken, wie lange die sich halten, wie lang das die sind. Aber im Moment fühlt sich's wahnsinnig plausibel an. Mhm. Und bei Rocket ist das irgendwie, ist es anders als bei anderen Sachen. Also ich habe ja irgendwann mal Design studiert, habe dann natürlich mein Rocket-Logo selber gemacht. Und es gibt so Dinge, die gehen einem irgendwann mal total auf den Keks, wenn man die nach 1-2 Jahren wieder anschaut. Aber auch da das Logo, ich finde es tut, es funktioniert, es geht mir nicht auf den Keks, ich lieb's. Und vielleicht sind es einfach auch so bei den Design-Elementen oder bei diesem Signature Groove oder bei der Hacke hinten, die einfach von den Ärzten kommen und dann halt einfach auch passende Begründung haben und dann auch bleiben können.
Mhm. Welche Materialien verwendest du denn persönlich am liebsten für Klinge und Griff? Und versuchst du dann vielleicht auch hin und wieder mal den Kunden davon zu überzeugen, dass er das ausprobieren sollte, weil du sagst, ha, das ist richtig geil.
Also ich habe eine riesen Auswahl an Holz.
Ja.
So. Mit ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Hölzern, mit ganz viel Zeichnung, mit wenig Zeichnung, in Pinkness, Amaranth, also ganz, ganz verschiedene Dinge. Wenn man jemanden fragt, der sich nicht mit Messern auskennt, Dinge, die für Qualität und für hochpreisig sprechen, ist die erste Antwort immer Damast und die zweite Antwort ist Mooreiche. Mhm. Das heißt, die Kombination, die wird sehr, sehr häufig verwendet. Deshalb lasse ich die Mooreiche-Schublade normalerweise immer erstmal zu, weil ich nicht Lust habe, schon wieder das nächste Mooreiche-Messer zu machen. Wenn ich dann das Gefühl habe, okay, aus den Auswahl, das passt irgendwie nicht, dann mache ich die Mooreiche-Schublade noch auf und dann kommt die mit dazu. Ich fand jetzt aber bei deinem Messer den Büffelhorngriff, ich habe mich dann neu verliebt in das Material. Weil bei deiner Klinge, die hat mich total geschickt, weil dieser raue Kontrast im oberen Bereich, also diese Schmiedeoberfläche, die rauen Strukturen, wie es halt entstanden ist, mit unten der polierten Schneide, den Kontrast im Büffelhorn wieder mit aufzunehmen. Also dass gewachsene Strukturen, die so rissig und auch so komplett rustikal sind, mit diesen komplett glatt polierten, glänzenden Flächen. Dann hat das Büffelhorn, also die schwarzen Elemente wie die Schneide vorne, und es hat diese rotbraunen Anschübe in dieser Außentextur natürlichen Oberfläche vom Büffelhorn mit der Kupferlinie bei dir in der Klinge. Das geht irgendwie alles so gut zusammen, wo ich dachte, ich glaube, die Kombination habe ich nicht zum letzten Mal
gemacht. Nein, genau. Also ich finde es auch, es sieht sehr, da kommt ja sehr wahrscheinlich auch dein Grafikstudium durch, dass du da auch immer nochmal so einen Blick drauf hast, wie das Gesamtbild nachher aussieht. Ne? Aber es ist auch wunderbar getroffen, ne? Als ich dann so Stück für Stück gesehen habe, wie das dann zusammengewachsen ist. Und auch haptisch einfach, wie es in der Hand liegt. Also das ist echt genial. Und das ist ja immer das Wichtigste auch, dass ein Messer gut sich anfühlt und gut in der Hand liegt.
Ja, genau. Also man muss es in die Hand nehmen und muss passen und es muss von der Balance stimmen. Also wenn das Messer zu kopflastig ist, dann fühlt es sich schwerer an, obwohl es das gleiche Gewicht hat, wie wenn es ausbalanciert ist. Also das, da kann ein Messer dann doch auch mal schwerer sein, wenn es an der richtigen Stelle den Schwerpunkt hat. Aber was du jetzt auch sagtest, also dass es gut zusammenpasst und dass ich dich da im Prozess mitgenommen habe. Ja, und auch das ist mir selber so kürzlich, also vor ein paar Tagen erst nochmal so bewusst geworden, dass mir es auch total Spaß macht, dass ich in der Definition anfangs nicht auf den Millimeter festgelegt bin, sondern ich weiß nicht, ob du erwartet hast, dass der Büffelhorngriff diesen Kontrast hat von diesem rustikalen und dem glatten. Wahrscheinlich bist du eher von dem glatten ausgegangen, dass du also den polierten Griff bekommst, aber im Entwickeln hat die Form perfekt gepasst von der Rundung vom Büffelhorn an der Stelle, wo ich auch in die Griffe oftmals die Rundung einschleife, sodass ich die erhalten konnte. Und das ist was, wo im Prozess so ein bisschen, ich sag mal, so locker in der Hüfte bleiben zu können, was total Schönes ist. Und dann, wie du sagst, also dann halt diese gestalterischen Elemente auch zu spüren und keinen zu konkreten Plan zu haben, zwar zu wissen, welche Aufgaben es zu erfüllen hat und die dann auch hinzukriegen oder an Größe oder Form etc., aber dann so eine Freiheit noch zu haben und dann auch dem Gefühl zu folgen, was gerade in dem Moment das Richtige ist. Und ich glaube, das unterscheidet auch das, warum für mich die Messer dann die Unikate sind, die auch den Namen verdienen, weil das nicht eine abgearbeitete Liste ist, sondern da steckt ganz viel Gefühl mit drin, wo es denn jetzt hingeht oder was sich im Moment richtig anfühlt. Und auch bei der Namenauswahl, ich habe zwar eine riesen Liste, wo ich jeden Namen, den ich höre, der mir irgendwie gefällt, reinschreibe, aber es ist auch nicht so, dass ich da in X-Beliegen mit mir rausziehe, sondern es muss sich auch da passend zu den Materialien anfühlen. Es ist eher ein Name, der irgendwie edler klingt. Ist es was, das irgendwie rustikaler klingt? Passt es zu dem Besitzer, der das nachher hat? Oder habe ich eher das Gefühl, dass ich es nenne wie seine Frau? Oder also da entwickelt sich es oftmals, ohne zuvor zu festgelegt gewesen zu sein, in welche Richtung es gehen muss.
Und ich denke, das ist auch gut so. Also man hat irgendwie so eine Vorstellung, weil du hast es ja beschrieben, man kann sich auf deiner Webseite eigentlich, glaube ich, alle Messer, fast alles sehr wahrscheinlich, die du gemacht hast, da anschauen, zumindest mal einen Großteil. Ja. Es wächst ja und wächst und wächst. Also von daher hat man da schon mal so einen Blick und kann sagen, in die Richtung, in diese Form, die Farbgebung finde ich gut, wie du es eben ja auch beschrieben hast, mit Namen dazu. Aber letzten Endes ist es ja nachher was Individuelles und ich war schon, also für mich war schon klar, ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil letzten Endes du ja diesen Prozess durchgehst und du siehst, ne, du fasst das Ding an und du weißt, wie fühlt es sich an. Du hast jetzt schon zig Messer in der Hand gehabt und selbst geschmiedet und selbst gestaltet und dann hast du natürlich auch eine Vorstellung und eine Ahnung, was dann gut einfach auch sein kann und letzten Endes natürlich auch das gesamte Kunstwerk, wenn ich jetzt einfach mal so sage, das dann vor dir ist, wo du entscheiden kannst, okay, jetzt mache ich das mal noch ein Stückchen individueller, ohne irgendwie zu sagen, da willst du jetzt glatt oder willst du es eben anders, ne? Ja. Und das macht ja nachher auch das aus. Und ich war echt gespannt, wie es jetzt aussehen würde und wie es sich anfühlt. Und ja, ich kann nur sagen, also ich finde es echt super. Ich habe jetzt noch nichts mitgemacht, aber das wird dann auch noch folgen. Man muss ja dann auch ein bisschen schade. Wobei ich habe versucht, Papier zu schneiden, das hat auch funktioniert, weil das steht ja auch drauf auf dem Zettel. Genau, und von daher bin ich echt gespannt, wie es sein wird, wenn ich das erste Mal damit dann arbeite.
Ja, also das ist, ja, dieser Entstehungsprozess ist was und diese Freiheit, die ich schätze sehr und ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja, das ist, denke ich auch, da werden sicherlich auch deine Kunden total zufrieden sein. Du hast es ja auch gesagt. Was sind es denn für typische Kunden, die du hast? Sind das hauptsächlich Hobbyköche oder gibt es da auch so ein paar Profis, die sagen, oh, da lege ich mir mal ein richtig schönes individuelles Messer zu?
Ja, doch. Also es sind schon ein paar Profiköche dabei gewesen. Einer war für mich, also ich gebe auch Schmiedekurse. Also nein, ich nenne es nicht Schmiedekurse, sondern wir schmieden ein Messer, weil es mir ganz wichtig ist. Mir geht es nicht darum, dass jemand schmiedet, sondern mir geht es darum, dass jemand mit einem funktionalen Messer nach Hause geht. Also so, weil das, wie gesagt, ist bei meinem Schmiedekurs beim ersten Mal hat es nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch ich war trotzdem total glücklich. Also total glücklich und happy und stolz wie Bolle für meine Küchenaxt, die ich mir da geschmiedet habe. Und ein Freund hat eine Kochschule in Stuttgart und der war mein Versuchsobjekt, mit dem den Schmiedekurs oder den Messerkurs durchzumachen. Und wenn der zufrieden ist mit dem Ergebnis und das Ergebnis nutzt, dann war das für mich der Proof, dass es funktioniert. Und der hat das Ding täglich in der Hand in seiner Kochschule und genau, also so, und darüber kamen dann auch so ein paar andere Köche aus Stuttgart, die dann jetzt ihre Messer bei mir bestellt haben und auch happy sind. Was du auch vorher sagtest, also dass es Kunstwerke sind, ich bestehe immer darauf, dass es Werkzeuge sind. Auch viele Leute, oh, das ist ja viel zu schön, um es zu benutzen und ich habe mich jetzt noch nicht getraut, das zu verwenden. Und ich sage jetzt, mach, also verwende das Ding. Also dazu ist es da, es geht nicht kaputt und wenn was kaputt ist, dann bringst du mir zurück, dann repariere ich es wieder. Also das ist auch, wenn irgendwas sein sollte, her damit. Und was auch ganz wichtig noch zu sagen ist, also es ist kein rostfreier Stahl, also es ist Kohlenstoffstahl, der hat so seine Vorzüge, aber auch gewisse Nachteile oder Herausforderungen, wo man sagen muss, wenn ich ihn nicht abwisch oder das Messer nicht pflege, wird es halt einfach schneller die Farbe verändern, als wenn ich da so ein bisschen drauf aufpasse. Ich sage aber, das gehört dazu. Und wenn es meine Türe verlässt, geht's noch als mein Messer. Wenn du es aber verwendest und es dann praktisch an den Stellen, an denen du häufig eine Tomate schneidest, die Verfärbungen kriegt und nicht an der Stelle, an der eine andere seine Tomate schneidet, dann wird es zu deinem Messer. Und das finde ich was total Schönes, dass es dann praktisch auch so eine Entwicklung bekommt und dann auch so ein Gegenstand, der mitlebt und sich mitverändert und ja, einfach auch eine Berechtigung hat, ein Lieblingsmesser zu werden.
Ja, also ein Kunstwerk, das auf jeden Fall genutzt werden soll. Einigen wir uns darauf. jetzt hast du ja schon so ein bisschen was gesagt, Pflege. Also das würde mich natürlich auch nochmal interessieren und vielleicht auch einfach für alle die zuhören, damit sie auch wissen, wie pflege ich denn ein schönes geschmiedetes Messer richtig? Worauf kommt's an?
Also man muss wissen, der Damast, wenn ich den fertig geschliffen habe, ist der einfach blank Silber. Die Farbe entsteht dadurch, dass die Stahlsorten unterschiedlich stark auf Säure reagieren. Das heißt, das, was im Damast schwarz geätzt ist, ist der Stahl, der schneller auf Säure reagiert. Der Silber bleibt, ist der weniger schnell auf Säure reagiert. Du hast vorher den Kaffee schon angesprochen. Also die Tiefenätzung funktioniert in einer speziellen Säure. Die Kontrast- und Farbätzung mache ich am liebsten in einem super, super stark angerührten Instant-Kaffee, also so eine halbe Packung Instant-Kaffee auf 2 Liter Wasser, also trinken sollte man es nicht. Und dadurch kriege ich praktisch den Farbkontrast. Das heißt, das ist eine Oberfläche, eine dunkle Schicht auf der Oberfläche, die auch dadurch entstehen kann, dass ich zum Beispiel säurehaltige Lebensmittel schneide. Wie jetzt eine Tomate, wie eine rote Zwiebel ist auch total cool. Also rote Zwiebel kann richtig, richtig bunte Flecken machen. Ich habe immer neben meinem Arbeitsplatz so ein Schwammtuch liegen. Ich nehme das Schwammtuch auch nicht in die Hand und ziehe mein Messer durch, weil einfach ich zerschneide das Schwammtuch oder schneide mir im dümmsten Fall in die Finger. Ich habe es einfach flach neben mir liegen, ziehe da einmal die Klinge drüber, habe ein zusammengefaltetes Geschirrtuch neben mir liegen und ziehe da einfach die Klinge drüber, dass die trocken ist und lege die dann wieder zur Seite. Man kann ab und zu einen Tropfen Öl drauf tun, auch da gucken, dass es kein säurehaltiges Olivenöl ist, sondern vielleicht eins mit weniger Säure, dass es da keine Verfärbungen gibt. Ich habe meine Messer am Messerblock hängen, sodass wenn irgendwie ein Tropfen Wasser noch drauf sein sollte, dass der die Möglichkeit hat abzutrocknen. Also das heißt, wenn ich die jetzt in eine Schutzfolie reintun würde, mit einem Tropfen Wasser in die Schublade legen, sodass der da richtig Zeit hat, dran zu arbeiten, ist es natürlich eher spaßbefreit. Aber auch das, dann nehme ich mein Zaubermittel Barkeeper's Friend und wische das dann einmal drüber und dann sind die dunklen Flecken wieder runter. Beim Damast muss man aber sagen, dann kann auch sein, dass die Zeichnung wegpoliert wird. Dann entweder mir wieder geben, ich mache es wieder drauf oder selber in Kaffee tun.
Aha, also wenn ein Messer nicht mehr scharf ist, dann schärfen. Du hast ja auch einen Tipp, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber du hast auch einen Tipp, den du da mitlieferst, weil das ja wahrscheinlich so deine eigene Erfahrung ist, dass das optimal dafür ist.
Ja, also beim Schärfen ist es ja so, dass ganz viele Leute irgendwie sagen, ich kriege meine Messer nicht mehr scharf. Verstehe ich. Also ein Messer hat erstmal einen Anschliff, also die Schneidengeometrie, sage ich mal, und dann unten kommt praktisch die Schneidphase. Mhm. Und wenn die Schneidphase mal rund ist, die wieder scharf zu kriegen, ist schwieriger, als wenn mein Messer scharf ist und ich das dann immer, sobald es ein bisschen stumpf wird, immer wieder scharf halte. Das heißt, da ist einmal früh damit anfangen, dass es gar nicht zu diesem kompletten runden Element kommt. Das nächste ist, dass rostfreie Stähle Chrom enthalten. Chrom ist das, was den Stahl rostfrei macht. Chrom ist aber auch ein ultrazähes Zeug. Deshalb sind rostfreie Stähle grundsätzlich erstmal schwieriger nachzuschärfen als Carbonstahl. Deshalb liebe ich den Carbonstahl, also einfach, weil den jeder scharf halten kann. Und meine Klingen sind dünner ausgeschliffen an der Schneide, als das die Standard-Industrieware ist. Das heißt, ich habe vorne auch ein viel dünneres Material, was wiederum leichter ist abzutragen, leichter ist scharf zu halten und auch gar nicht ganz so stumpf werden kann im ersten Moment wie eine Klinge, die hinter der Schneide vielleicht einen halben Millimeter stark ist. Meine sind da deutlich feiner, dann ist der Schneidwiderstand geringer und auch zum Nachschärfen einfach deutlich einfacher. Und ich empfehle für so eine Gebrauchsschärfe einen Keramikwetzstab. Also das ist einfach das, was ich für mich rauskristallisiert hat, dass es relativ einfach ist, da die Klinge zweimal links, zweimal rechts drüber ziehen und es funktioniert wieder. Der ist nicht ganz so fein, also der, den ich empfehle, der hat so eine Körnung von 800. Das heißt, das wird keine Rasierklinge, also die Klinge wird nicht bis 5000 poliert, sodass jede feinste Scharte entfernt ist. Das heißt, um jetzt dünnes Zigarettenpapier zu schneiden oder sowas, ist das Falsche. Aber diese ganz, ganz, ganz mikrofeinen Zähnchen, die da drin sind, lassen durch Tomate durchrutschen, ohne Druck, ohne irgendwas, was ich total geschickt finde. Und das ist für das, was man in der Küche in den meisten Fällen braucht, auch total ausreichend. Und mit ein bisschen Übung ist das überhaupt kein Problem.
Ja, vom Wetzstein hat ja jeder oder vom Wetzstahl hat ja jeder immer so ein bisschen Respekt, um einfach zu sehen, wie mache ich das? Also einerseits, ne, Wetzstahl in der Hand und dann Messer drüber oder umgekehrt, Wetzstahl übers Messer.
Ich stelle meinen auf den Tisch, ich spitze aufsetzen und dann mit dem Messer nach unten fahren, also das ist das. Ein Wetzstab, der hat oben am Griff sogar einen Winkel, sodass ich eine grobe Orientierung habe, wie flach lege ich denn mein Messer an. Das heißt, oben fange ich mit einem Winkel an und ziehe es dann runter, sodass ich nicht weiß, okay, wie viel Grad ist denn jetzt was ungefähr. Das hilft so ein bisschen, aber ja, wie gesagt, mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen einmal probieren, kriegt man es sehr, sehr gut selbst hin.
Und normalerweise kann man ja auch nichts kaputt machen.
Also, nee, man kann es stumpf machen.
Man kann es stumpf machen, genau, aber kaputt nicht. Man kann
noch stumpfer machen, aber dann gibt es Leute, die das können, die es dann wieder scharf machen und dann ist auch kein Problem. Also,
ja. Auch sei es nur, wenn man dann bis Weihnachten vielleicht wartet. Ich glaube, traditionell auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, da gibt es immer so einen Messerschleifer, der dann das Ganze irgendwie auch wieder richtig scharf schleift.
Ja, also auf ein paar Wochenmärkten hier in der Region gibt es das auch, oder? Jeder, der bei mir ein Messer kauft, darf das auch jederzeit wieder zurückbringen und sagen, mach mal hier einen Spa-Day. dann gibt es einmal Klinge frisch machen, schärfen, Griff neue ölen, wenn es sein muss. Überhaupt kein Problem.
Was ist denn jetzt so ein Traumprojekt oder vielleicht auch so eine Vision, wo du sagst, ne, dein erstes Ding, was du geschmiedet hast, war eine Axt. Und was hast du vielleicht jetzt auch irgendwie so eine Idee, wo du sagen würdest, ah, das will ich für mich mal selbst realisieren und schmieden?
Ja, also vom Endprodukt ist es gar nicht. Es gibt so ein paar Damastformen, die ich total spannend finde. Ich will unbedingt demnächst mal einen Federdamast schmieden. Also das heißt, ich nehme meinen Block, wir stellen uns die Buchseiten vor, dann stellen wir vor, dass ich in der Mitte durch die Buchseiten einen stumpfen Keil nach unten treibe. Der stumpfe Keil zieht die einzelnen Lagen mit nach unten, sodass ich wie beim Cappuccino oben, wenn hier oben diese Blume reingegossen wird, so sieht es dann ungefähr aus, diese Lagen nach unten gezogen, dann habe ich praktisch zwei einzelne Stücke, die packe ich an der Mitte, an der ich sie getrennt habe, schleife ich sie plan und schmiede sie wieder zusammen und dadurch habe ich nachher praktisch wie in der Mitte einen Federkiel und nach rechts und links austretenden Formen praktisch von diesen einzelnen Federfasern. Und das ist mir bisher nicht geglückt, weil ich habe immer Blätterteig gekriegt. Ich hatte nachher einzelne Lagen, die nicht mehr zusammengehalten haben. Und das Spannende bei der Geschichte ist, normalerweise habe ich beim Damast diese liegenden Lagen, die ich dann praktisch schräg anschleife. Aber in dem Fall habe ich die Lagen nachher stehend, wenn ich das Messer ausschleife oder ausschmiede, sodass ich praktisch die Zeichnung der Feder auf dem Damast nachher sehen kann. Das ist was, da habe ich große Lust drauf. Dann finde ich große Messer immer spannend, also so Chinese Cleaver, die dann selber so groß sind wie so eine Tafel Schokolade, so rechteckige Dinge, die müssen sauber geschmiedet sein, es muss ungefähr passend von der Materialverteilung drin, sonst verzieht sich das im Härteprozess in alle Richtungen, was dann keinen Spaß macht, das irgendwie wieder gerade zu kriegen. Ich bin am Experimentieren mit wie viel Elemente des Messers kann ich denn schmieden, also was am Griff kann ich noch schmieden, also was kann ich da noch mit rausziehen, so dass es komfortabel bleibt, dass es nicht irgendwie ein Riesenklotz bleibt. Ja, das sind so ein paar Ideen, an denen ich gerade rumdoktor. Auch was ich auch machen will, also Kupferlage habe ich bei dir reingeschmiedet. Als nächstes steht Messing auf dem Plan, also dass es nicht diese rot-goldene, sondern so diese gelb-goldene Linie als Zeichnung gibt. Das ist bei der Temperatur ein bisschen tricky. Der darf nicht zu heiß werden, sonst läuft es dir raus. Also Messing noch weniger heiß als Kupfer. Kupfer kann ich so ein bisschen heißer in der Esse haben. Aber das wäre was. Und dann im nächsten Schritt die zu kombinieren. Also dass ich sage, dass ich dann gelbe und rote Linien noch im Messer drin habe. Das ist dann so das Nächste.
Also man merkt, da gehen einem oder dir vor allem die Ideen nicht aus. Vielen herzlichen Dank, Kai, für diese spannende Einblicke bei dir am Schmiedefeuer. Ja, und wer neugierig geworden ist, findet natürlich mehr über Kai und seine handgefertigten Messer auf rocket-knives.com. Ich verlinke das natürlich auch. Und ja, wer jetzt richtig Lust bekommen hat, da was zu bestellen, nimmt am besten einfach Kontakt mit dir auf. Bietest du eigentlich vielleicht das auch noch, wo wir jetzt zwar in der Verabschiedung sind, aber mir fällt es ein, bietest du denn regelmäßig deine Schmiedekurse an oder dann Schmied dein Messerkurse an?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand Interesse hat, einfach melden. Wir suchen dann nach einem passenden Termin, also wie wir es geregelt kriegen oder wie wir es eintakten können. Das macht mir total Spaß. Ich habe da ganz viele Werkzeuge gebaut, sodass man nicht irgendwie 100 Klingen Erfahrung haben muss, um das machen zu können, sondern so kleine Hilfsmittelchen, sodass jemand, der das noch nie gemacht hat und auch nicht die größte handwerkliche Erfahrung hat, hinbekommt. Sehr, sehr gerne einfach melden.
Ja, wunderbar, perfekt. Da haben wir das auch mal noch mit reingebracht, denn es wäre ja schade, wenn das verloren geht. Herzlichen Dank dir nochmal, Kai. Und ich bin echt gespannt, wenn ich jetzt anfange, mit meinem neuen Messer zu schneiden.
Ich auch. Und vielen herzlichen Dank, dass ich Teil deiner Podcast-Aufnahme sein
darf. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.